für diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist seit einigen Jahren in Bosnien als Missionar tätig mit seiner Frau. Und vielleicht sagst du auch ein bisschen selber noch zu dir, Reinhold, für diejenigen, die jetzt nicht so dich kennen, noch nicht so lange bei uns in der Gemeinde sind. Genau.
Also, aha, Ton da. Zu mir. Ich bin verheiratet mit Astrid. Jetzt muss ich rechnen, seit 28 Jahren, stimmt das? Hä? 93, ja. Ich habe 5 Kinder. Ein Sohn ist Teil meiner Geschichte mit Jesus. 4 Kinder haben wir gemeinsam. Und die sind inzwischen alle wieder schon in Deutschland. Ja, was soll ich sonst noch zu mir sagen? Ich sage ja noch sehr viel heute. Ich hatte gedacht, weil ich schon einige nicht mehr kenne, dass ich ein bisschen von meinem Leben erzähle, aber eben auch unter einem Thema, und das heißt, die eigene Berufung nicht verpassen. Wobei ich jetzt Berufung auch in dem Sinne von wirklich am Ende seines Lebens zu sagen, das war das, was ich leben sollte. Können wir die nächste? Und da lese ich jetzt mal etwas, das habe ich im Zusammenhang gefunden. Eine Bronnie Ware begleitet Patienten zu Hause in den Tod und hört in den Wochen, Tagen und Stunden in den Gesprächen mit den Sterbenden stets dasselbe Bedauern und dieselben Vorwürfe. Das Bedauern darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich gewünscht hatten, Reue angesichts der Entscheidungen, die man getroffen oder nicht getroffen hat. Vorwürfe gegenüber sich selbst, weil diese Erkenntnis erst kam, als es bereits zu spät war. Wenn sie sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger aus den Menschen heraus, sagt Bronnie Ware. Und dieses "Ich wünschte, ich hätte", das kommt auch immer wieder. Darüber hat sie sogar noch ein Buch geschrieben. Und ich weiß, wofür ich gelebt habe früher. Das war Erfolg haben, von einem schulischen Erfolg zum anderen, in Bereiche hinein, die ich also am Anfang meiner schulischen Laufbahn überhaupt nicht erahnen konnte. Da stand nämlich Versetzung gefährdet. Und so ging dieses Leben und führte mich dieses Leben auch nach Aachen. Aber je mehr ich erreichte, umso mehr musste ich feststellen, in mir war eine Leere und eine Sinnlosigkeit. Bis zu diesem Maß, wo man sich selber überlegt, das Leben ein Ende zu bereiten. Ich habe versucht, diese Leere aufzufüllen, und aus einer Beziehung entstand Jonathan, mein Sohn. Später habe ich dann erfahren, dass der Name als solches bedeutet, von Gott gewollt. Und wir landeten in einer großen Gruppe bei Birgit in Stolberg zu einem Taufgespräch. Und Birgit war sowohl als Pfarrerin und verpflichtet, bestimmte Dinge zu tun, aber sie war auch von dem Herzen da, um Menschen den Weg zu Jesus zu führen. Und so lud sie uns alle, aber ich war der Einzige, der diese Einladung annahm, zu einem Glaubenskurs, Grundkurs des Glaubens ein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich Stolberg sehr schlecht kannte. Also ich wohnte in Aachen, und ich dachte so, nach 2 Wochen, also wenn man jetzt Entscheidungen trifft generell, ja, also wenn man sie nicht sofort umsetzt, dann versucht man dem auch wieder zu entweichen. Und so nach 2 Wochen dachte ich, naja, ob ich da wirklich hingehe. Und ich habe dann so einen Kompromiss gemacht, gesagt, okay, ich fahre jetzt mal so knapp wie möglich, dass ich noch ankommen kann, aber wenn ich nicht ankomme, gehe ich nicht mehr rein. Also verspätet gehe ich nicht mehr rein. Und ich kannte Stolberg nicht gut, und natürlich bin ich, sonst wäre ich ja jetzt heute nicht hier, pünktlich angekommen. Und was mich besonders berührt hat, war die Begrüßung, der Empfang von lieben Menschen, die ich ja nicht kannte. Ja, und dann am Ende dieses 5-wöchigen Kurses werde ich nicht vergessen, was mir dann begegnet ist. Es war nämlich Jesus selber. Der ist mir in diesem Moment begegnet. Der hat mir ganz klar gezeigt, wie verloren ich bin, wie ich selber mein Leben gegen die Wand fahre und dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass da noch jemand ist, der dich da rausholt. Und dann im gleichen Atemzug kam seine Liebe, wie ein, weiß nicht, schwer zu beschreiben, wie ein Wasserfall oder wie... Ich wusste, ich bin angekommen in der Suche. Und ich wusste, da ist jemand, der hat ein etwas... Der hat eine Absicht in meinem Leben und die ist gut. Und danach veränderte sich mein Leben. Ich war natürlich noch weiterhin beschäftigt an der Uni. Ich lebte natürlich noch mein Leben, aber mein Leben änderte sich. Und das habe ich oft schon mal festgestellt, dass manche Menschen versuchen, Kompromisse einzugehen oder irgendwie so ein bisschen zu geben. Aber für mich war klar, ich ging dann in den Hauskreis. Das war überhaupt gar kein Thema. Das war meine neue Familie. Ich hatte ja auch noch immer, ich lebte auch noch in einer Beziehung und hatte den Sohn, aber da war eine neue Familie. Hauskreis, Seelsorge, Lobpreisgottesdienste, also es war eine besondere Zeit. Es war eine Zeit, wo Menschen wirklich Hunger hatten nach Jesus und ich war einer von denen. Und dann dachte ich irgendwann in dem Moment, ach, eigentlich hatte Gott recht, dass er mich erwählt hat. Ich bin doch gar nicht so schlecht. Und da habe ich dann diesen Vers gelesen, und zwar, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, oder ich könnte ergänzen, dass wir etwas Besonderes sind für ihn, oder was Besonderes getan haben für ihn, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Mein Hunger nach Gottes Wege ging einfach weiter. Und wir waren ja in der evangelischen Kirche und da gibt's dann nur einen Pfarrer. Pfarrer wollte ich nicht unbedingt werden und Küster wollte ich auch nicht werden. Aber Gott hat so seine Wege und dann hat er in mein Leben gesprochen, in so einem Jüngerschaftskurs, so nannten wir das damals, was ja schon was Exotisches war in der Kirche damals. Aber Gott sprach zu meinem Leben, gib alles. Ich weiß selber nicht mehr, wie ich das verstanden habe. Ich weiß aber, ich sollte eben mein Leben ihm zur Verfügung stellen. Wie das dann aussieht, da hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Aber das wurde dann relativ schnell konkret. Das war 91, 92, ging meine berufliche, mein Vertrag an der Uni zu Ende. Also ich promovierte dann. Und am 93 habe ich dann in der Gemeinde angefangen. Ja, Menschen in der Bibel, die Entscheidungen treffen mussten. Der Abraham, der ist mir einfach ein Vorbild. Abraham musste sich entscheiden, das Land zu verlassen. Also ich meine, heute das Land zu verlassen, Deutschland zu verlassen, ist eigentlich relativ easy. Du buchst einen Fluch, du schaust dir in Google an, was dich erwartet und so weiter. Für ihn war das eine schwere Entscheidung. Er hat sich immer fürs Leben entschieden. Er hat sich entschieden, den besseren Teil des Landes an der Stelle, wo er Konflikte hatte, innerhalb der Großfamilie mit dem Lot, hat er sich entschieden, ihm zu überlassen, loszulassen. Und er hat sich auch entschieden, Gott an erster Stelle zu stellen, nicht nur Familie. Für uns schrecklich heute, aber er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Also ich möchte gar nicht in die Details gehen, aber ich möchte hervorheben, er war bereit, wirklich für Gott alles zu geben. Esau war ein ganz anderer Typ. Das war so der Typ, der sich für seinen Magen entschied. Als er Hunger hatte, sagte er, besser, ich habe jetzt eine gute Suppe, als mein Erstgeburtsrecht. Was bedeutet mir das schon? Das hat er später bereut. Gideon ist ausgezogen mit 30.000 Leuten, um in einen Kampf gegen, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber das Heer war weit größer, gegen den es gekämpft hat, den sie gekämpft haben. Und 20.000, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich auch nicht aufgeschrieben, 20.000 haben sich schon mal entschieden, wir gehen nach Hause, wir haben Angst. Wir haben vielleicht Sorge um unser Leben oder um unsere Familie, die zu Hause geblieben ist. Wir gehen nach Hause. Gott hat ja auch gesagt, schick sie nach Hause. Also es war nicht so, dass sie durften gehen. Wir dürfen immer auch unsere Entscheidungen treffen. Also Gottes Ruf und Liebe lässt es gar nicht anders zu. 300 blieben übrig, nur die, die aus der hohlen Hand trinken konnten oder für die es genug war. Matthäus entschied sich, seinen Zöllnerjob aufzugeben. Er sagte, dieser Jesus ist was Besonderes. Ich folge ihm. Er hat dann sogar einen Großteil seines erwirtschafteten Vermögens wieder zurückbezahlt, die er betrogen hatte. Und noch drüber hinaus. Mitunter, vielleicht jetzt die nächste Folie, Matthäus 10, mitunter, wir leben nicht so in solchen Regionen, aber ich merke ja, im Gebetschat beten wir dann öfters für andere Situationen, anderen Ländern. Mitunter ist unsere Entscheidung so davon abhängig, dass wir bereit sind, sogar innerhalb der Familie Menschen aufgeben zu müssen. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Habe ich jetzt bisher noch nicht hier erlebt, aber es ist nicht immer einfach. Der reiche Jüngling, auch so etwas, vielleicht auch Menschen, die hier in unserem Land leben, die oft ja auch, wir sind oft doch sehr gut bestückt, wir haben viel. Das merke ich auch nach dieser Katastrophe mit den Überflutungen, wie viel wir doch haben. Also die Versorgungszentren da, ich war gestern in Ficht, dieses Lager da mit den Kleidern und anderen Gegenständen, das ist voll. Also die sind alle schon versorgt und trotzdem ist es noch voll. Wir sind reich. Und dann fragt Jesus, ja, oder der Jüngling möchte eigentlich Jesus folgen und er hat auch alle Gebote befolgt. Und so, dann fordert Jesus ihn heraus und sagt, ja, aber dann gib noch das, was dir wirklich am Herzen ist, nämlich sein Reichtum. Und er ging traurig weg. Wahrscheinlich wusste er, dass diese richtige Entscheidung war, es zu geben, aber er konnte es nicht. Und der ging nicht so überzeugt, ach komm, Jesus, ist nicht so wichtig, ich mache ja sowieso schon alles ganz richtig. Nein, der war traurig. Judas verriet Jesus. Und der hat das auch bereut. Der ist nämlich zurückgegangen und sagt, nee, das war nicht richtig, der war ja eigentlich unschuldig. Wahrscheinlich wollte der nur so einen Deal machen. Er wollte irgendwie ein bisschen Geld verdienen, aber nicht unbedingt, dass Jesus getötet wird. Hat das Geld wieder zurückgegeben, die haben das nicht mehr angenommen. Es war irgendwie zu spät. Und seine letzte Entscheidung war, dass er sich aufhing. Petrus verleugnete Jesus. Und das finde ich auch wichtig in diesem Zusammenhang. Wir haben nicht, in der Regel nicht nur eine Entscheidung, eine Entscheidungsmöglichkeit, sondern Jesus geht diesem Petrus hinterher und gibt ihm nochmal eine neue Chance. Petrus für sich hatte gedacht, es ist vorbei, weil ich habe das Schlimmste getan, was ich tun konnte. Aber Jesus geht ihm nach und sagt, hier, noch eine neue Chance, folge mir. Und dann auch noch so eine Situation, Johannes 6, Vers 68, Petrus antwortet, was war vorher geschehen? Jesus hatte Brot vermehrt und das mögen wir. Wir mögen, wenn es uns gut geht und wenn Jesus uns versorgt und unsere Probleme löst und uns heilt. Und ich glaube auch daran, dass Jesus das möchte. Aber wir sind so fokussiert auf das manchmal, dass wir diese Probleme so sehr in den Mittelpunkt stellen und weniger Jesus. Und dann erzählt er, ja, und er wusste an der Stelle, wenn ich jetzt so weitermache, dann ist die einzige Motivation der Leute, dass sie mir deswegen folgen. Und er gesagt, dann hat er angefangen zu predigen vom wahren Brot des Lebens und von seinem Weg. Und danach gingen alle weg. Und dann sagt er zu den Jüngern, ja, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus sagte, nein, denn du hast Worte, die zum Leben führen. zum ewigen Leben führen. Und ich würde sagen, auch zum Leben auf dieser Erde schon. Weil das ewige Leben hat für mich hier angefangen schon. Mein Zeugnis, ich war dann Maschinenbauingenieur und ich musste eine harte Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung gilt zuerst für mich, nicht für jeden Ingenieur und nicht für jeden Doktor Biologie oder sowas. Sondern diese Entscheidung gilt zuallererst für mich. Warum? Weil ich dann diese Überzeugung in mir wuchs, wenn ich jetzt als Ingenieur weitermache, dann werde ich Maschinen oder Dinge konstruieren, die vielleicht 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre halten werden. Was für ein Vergleich im Gegensatz zum ewigen Leben, Menschen zu Jesus zu führen und sie dann darin zu begleiten, bedeutet, dass sie ins ewige Leben, und das ist etwas mehr als 100 Jahre. Und so haben wir uns letztendlich, ich war dann ja schon verheiratet, und letztendlich entschieden, in die Gemeinde zu gehen. Die meine war klein damals und eigentlich auch kein Potenzial, jetzt noch jemanden zu versorgen oder uns zu versorgen. Aber wir gingen im Vertrauen, im Glauben und auch mit der Unterstützung von einem Leitungskreis und so weiter. Dann haben wir einen Einsatz gemacht, und da erinnere ich mich auch noch gut, auch mit der Frage, wie geht's weiter, weil ich merkte, mit der Zeit wurde ich unzufrieden oder wo merkte ich, Gott hat noch einen weiteren Schritt vor. Und wir sind auf einen Einsatz, einen Missionseinsatz gefahren nach Rumänien, und da hat Gott noch mal einmal zu mir deutlich, nicht nur zu mir, sondern auch zu Astrid gesprochen, auf eine Bibelschule zu gehen, weiterzugehen, einen Schritt noch zu machen. Und das war eine Herausforderung, weil das war eine neue Welt. Ich wusste nicht, wie wir uns versorgen würden. Ich war bereit zu denken, ich werde dann in einer Baracke leben. Das war meine Vorstellung. In einer Baracke zu leben für eine kurze Zeit ist nicht so dramatisch. Ich habe gesagt, okay, leben wir in einer Baracke. Und ich wusste auch nicht, wovon wir das finanzieren sollten. Und wir hatten ein Auto. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand an unser Auto damals erinnert. Dieses Auto war so schlimm, dass jemand aus der Gemeinde den Fisch sah, den wir hinten drauf geklebt hat, und gesagt, so darfst du nicht durch diese Gegend fahren hier. Das ist kein gutes Zeugnis. Und er hat das Auto auf seine Kosten reparieren lassen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, ihr werdet immer genug haben, ihr werdet ein anderes Auto haben und ihr werdet eine bessere Wohnung haben. Wir hatten eine relativ bescheidene Wohnung. Toilette auf der Halbetage oder so ähnlich irgendwo. Eine Treppe runter irgendwo. Und das ist alles eingetroffen. Und ich kann das nur bestätigen, dass Gott treu ist. Durch das, was er mit uns bisher getan hat. Also einfach vielleicht an dem Haus, also dieses Haus, wir hatten noch gar nicht gesucht. Wie gesagt, ich hatte so die Vorstellung, es wird wahrscheinlich in einer Baracke enden. Naja, wo 1-2 Jahren kann man das durchhalten. Und dann rief uns von der Bibelschule jemand an und sagte, da wird ein Haus gebaut. Und dieser Mensch, der möchte das gerade für die Bibelschule bauen. So hatten wir eine neue Wohnung. Das war nicht nur eine neue Wohnung, das war auch eine tolle Gemeinschaft. Nach 2 Jahren ging es nach Bosnien, auch eine weitere Entscheidung, und die uns ein Stück herausforderte. Aber wir wussten, wir sollten da hingehen. Und wir wurden dann auch von der Gemeinde gesegnet und später auch ausgesandt. Wir wussten, wir sollten den Armen dienen. Das war so auch wieder ein Moment, wo Gott zu unserem Herzen gesprochen hat, und dieses dann zu tun. Wir gingen, manchmal fühlte ich mich ein bisschen wie Abraham, auch wenn ich mich da nicht unbedingt mit ihm vergleichen möchte, aber das eigene Land zu verlassen, irgendwo hinzukommen, wo du eigentlich nicht weißt, was dich erwartet. Was ich erwartet hatte so ein bisschen war, dass ich überall da, wo Grünflächen waren, dass ich dort bitte nicht drauftreten sollte, weil es immer hieß, es gibt noch Minengefahr, und die war ja nicht so ganz von der Hand. Also ich weiß noch, dass wir ein Kinderprogramm gemacht haben, jeden Freitag, und wir die Kinder alle eingesammelt haben, und nach uns kam der Minenräumungsdienst. Das war uns nicht bewusst, aber ja, Gott hat uns mindestens bewahrt. Vielleicht waren da auch gar keine Minen da, aber jedenfalls, es war irgendwie nochmal spannend. Und wir haben humanitäre Projekte gemacht, Kinderdienst, Gemeinde gebaut, Entwicklungsarbeit geleistet. Wir haben Leute begleitet. Es ist vielleicht sogar das, was wir im Augenblick am meisten machen. Leute begleiten, mit Menschen in Beziehung treten, sie ermutigen. Er ist mächtig in unserer Schwachheit. Und auch heute gilt noch unsere Berufung, so wie ich das verstehe. Und wohin er immer uns hinführt, wir versuchen ihm zu folgen. Die eigene Berufung nicht verpassen. Womit beginnt es? Es beginnt erstmal, dass man versöhnt wird mit Gott. Dann stellt sich die Frage, wofür lebst du? Wofür lebst du dein Leben? Man kann nicht Jesus folgen und Gemeinde als ein Zusatzprogramm oder eine Auferbauung oder Kraft schöpfen. So, ich habe eine Woche überlebt und gehe am Sonntag in den Gottesdienst, damit ich zugerüstet werde oder gestärkt werde. So kann man Jesus nur geteilt folgen. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Wir haben oft so eine Angst, dass wir zu kurz kommen. Also wir, sage ich wirklich wir, nicht nur ihr, sondern auch ich. Aber Jesus versorgt. Ich muss mich auch nicht immer ständig fragen, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich Leiter einer Gemeinde werden oder soll ich irgendwo ins Ausland gehen oder soll ich Lobpreisleiter werden? Diese Fragen finde ich nicht so an erster Stelle. Ich glaube, es ist, je länger ich so mit Gott unterwegs bin, da habe ich immer mehr das Gefühl, dass es ganz andere Punkte sind. Ich sage dann, sei treu in dem, was du tust. Tu einfach was auch. Also natürlich die Beziehung zuallererst. Gottes Beziehung zuallererst. Aber sei treu in dem, was du tust. Wenn du hier in der Gemeinde etwas tust, sei treu in dem. Sei verfügbar in deiner Gemeinde. Ja? Also wir haben gestern den Rasen gemäht. Tu diese kleinen Dinge. Es ist sogar schön, also es ist einfach Gemeinschaft zu haben, miteinander was zu tun. Ich habe diese Zeit in Stolberg da mit dem Team aus Speyer, das habe ich genossen. Und gestern bin ich dann nach dem Rasenmähen nach Fich gegangen, da war auch so eine kleine Gruppe. Es ist einfach toll, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Und da sage ich auch noch einen Punkt, diese Situation hier gerade mit der Flutkatastrophe, wir sind Hoffnungsträger, die Gemeinde ist Hoffnungsträger, wir, die wir Jesus kennen, wir sind die Hoffnungsträger für diese Menschen, die in einem Moment, ich meine, das war so schnell, ich habe mir viele Berichte angeguckt, ich habe viele Gespräche gehabt, an einem Tag verlierst du für das, was du gelebt hast. Und da entscheidet sich deine Berufung irgendwo, dass du weißt, wofür du lebst. Wenn wir versuchen, unser Leben, sagt die Bibel, wenn wir versuchen, unser Leben zu gewinnen, dann werden wir es verlieren. Und wenn wir es um seinetwegen verlieren, dann werden wir das ewige Leben ernten. Nicht wir sind im Mittelpunkt, sondern Gott ist im Mittelpunkt. Und dann noch eins, und das sage ich mir auch immer wieder, weil du wirst Phasen haben, Philipp, du wirst irgendwann Phasen haben, wo du sagst, war das eine gute Entscheidung? Schaffe ich es in dieser Konstellation noch weiter? Und dann sagt Lukas 9, Vers 62, und das ist auch etwas, was ich immer wieder für mich selber auch sehe. Wer seine Hand an den Fluch legt und dann nach hinten sieht, der ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Triff Entscheidungen für dein Leben, was dir die Garantie gibt, dass du am Ende sagen kannst wie Abraham, mein Leben ist richtig gelebt. Der steht ich fand das so genial, das habe ich nicht seit dieser Predigt, sondern vorher, da stand drin, er war lebenssatt, also nicht lebensmüde, also nach dem Motto, ich will nicht mehr leben, das gibt's ja auch genug, sondern er war wirklich erfüllt von dem Leben, das er gelebt hat. Und er hatte ja nicht ein Easy-Leben gehabt und es war herausfordernd, aber ich nehme mir das als Vorbild, zu sagen, ich gucke gerade auf die Uhr, bin noch gut in der Zeit, ah, da ist eine Uhr. Zu sagen, wirklich, am Ende meines Lebens, ich meine, also das ist jetzt keine Predigt für die Ü60, sondern für jeden, der mal hineingeschnuppert hat, der ja, jeder von euch, der hier ist, egal in welchem Alter du bist, das ist auch nicht die Idee deines Lebens, dass du sagst, okay, ich drehe mal eine Runde, ich gehe mal fein in die Gemeinde und ich drehe mal eine Runde und wenn ich dann Ü60 bin, dann widme ich mich letztendlich dieser Frage auch noch und streng mich jetzt mächtig ein, dass ich auch zu dem Punkt komme. Nein, heute ist der Tag deiner Entscheidung zu sagen, ich will mein Leben so ausrichten, dass ich am Ende sagen kann, dieses Leben hat sich gelohnt zu leben. Und wenn du sagst, ja, ich bin jetzt schon 60, aber bisher war meinem Leben eigentlich nur Chaos, dann sage ich dir, wie Jesus Petrus nachgegangen ist, so geht er auch dir nach und sagt, hey, da gibt's noch eine neue Chance. Auch wenn diese Zeit vielleicht noch kurz ist, ich erinnere mich an den Menschen, wir wissen ja den Namen nicht, der neben Jesus hing. Der hat im letzten Moment die richtige Entscheidung gesagt, dass der sicher, nachdem er gestorben war, sagen konnte, oder gerade in diesem Todeskampf, ich alle meine Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, waren einfach, soll ich sagen, Müll. Muss er sagen, weil er hing ja zu Recht am Kreuz aus damaliger Rechtsprechung. Und da trifft er die eine Entscheidung für Jesus und für das. Und Jesus versprach ihm, du wirst mit mir leben im Himmelreich. So ist mein Gebet auch für euch, dass ihr ausrichtet eure Entscheidungen und eure Berufung an dem, was Jesus wirklich in eurem Leben möchte. Und Gott hat gute Absichten. Und wir sind die Hoffnungsträger für Menschen, die jetzt im Chaos hängen. Und wir brauchen nicht uns einklingen in Jammern und in Hoffnungslosigkeit, sondern Jesus in uns ist die Hoffnung für die Ewigkeit. Amen.